SWR 2 aktuell.
Im Studio ist Pascal Fournier, guten Tag. Folgende Themen beschäftigen uns in den kommenden 25 Minuten. Flugzeugkauf mit Hindernissen. Offenbar gibt es einige Probleme beim geplanten Erwerb der F-35-Kampfjets. Europa verschärft die Ölsanktionen gegen Russland. Wir schauen uns die möglichen Auswirkungen an. Und zum Beginn des großen Terrorprozesses in Belgien, wie sieht es in der angeblichen Brutstätte des Terrors, dem Stadtteil Molenbeek in Brüssel, heute aus? Im vergangenen Jahr haben die 100 größten Rüstungskonzerne mehr Waffen verkauft als noch 2020. Das Stockholmer Friedensforschungsinstitut SIPRI beziffert den Gesamtumsatz für Rüstungsgüter und militärische Dienstleistungen im vergangenen Jahr auf stolze 570 Milliarden Euro, ein Plus gegenüber 2019 von fast 2%. Und das dürfte kein einmaliger Ausreißer nach oben sein, sondern eher die Fortsetzung eines ziemlich stabilen Wachstumstrends. Auch Deutschland plant ja, seine Rüstungsausgaben drastisch zu erhöhen. Stichwort die 100 Milliarden Sondervermögen zur Aus- und Aufrüstung der Bundeswehr. Verteidigungsministerin Lamprecht wollte damit auf große Einkaufstour gehen und ganz oben auf dem Einkaufszettel F-35 Tarnkappenbomber des US-Herstellers Lockheed Martin. 35 Maschinen sollten angeschafft werden als Ersatz für die ziemlich in die Jahre gekommenen Tornados. Kostenpunkt stolze 10 Milliarden Euro. Aber es tun sich einige Schwierigkeiten auf. Alfred Schmidt live in Berlin. Welche denn genau?
Naja, es gibt vertrauliche Papiere, die schon manchen Medien zugeleitet wurden. Die Beschaffungsvorlage für die Haushalts- und Verteidigungspolitiker des Bundestages. Da steht zum Beispiel drin, dass der geplante Stützpunkt für die Jets, der ist in Rheinland-Pfalz, in Büchel, bekannter Standort, möglicherweise nicht rechtzeitig bis zur Auslieferung der ersten Maschine im Jahr 2027 umgebaut sein wird. Da muss man sich vorstellen, dass noch einiges geändert werden muss, einschließlich einer neuen Start- und Landebahn. Und die Jets sollen ja auch Atomwaffen, amerikanische, tragen können, ins Ziel tragen können. Als Teil der NATO-Verpflichtung Deutschlands auch dafür müssten wohl neue Sicherheitsvorkehrungen gebaut und tatsächlich auch physisch errichtet werden. Und außerdem geht es auch noch um die Genehmigung der Jets. Da sagen dann natürlich die Leute vom Verteidigungsministerium heute in der Regierungssprecher-PK, das werden wir schon alles in den Griff bekommen. Aber sie klingen speziell, der eine Sprecher, Arne Kollatz, nicht so richtig optimistisch. Er wurde natürlich gefragt, speziell was Büchel betrifft. Schlicht und einfach, wird Büchel schnell genug fertig? Darauf eher.
Wichtig ist, dass mit Eintritt der ersten Flugzeuge Anfang 27 die Voraussetzungen geschaffen sind, damit das geht. Und das wird so nach derzeitigem Stand gelingen.
Das stimmt ja schon mal optimistisch. Andererseits muss er auch einräumen, dass es ein paar Unwägbarkeiten noch gibt.
Signal ist, wir sind bei diesem Projekt genau dort, wo wir zum jetzigen Stand sein können, sehen derzeit keine harten Risiken sich materialisieren, sondern weisen aber, weil das dem guten Miteinander geschuldet ist, darauf hin, dass aufgrund der frühen Phase des Prozesses und des Projektes und der noch ausstehenden Informationen aus den USA noch das ein oder andere eventuell als Aufgabe auf uns zukommen könnte.
Arne Kollatz, der Oberst im Generalstab, der Sprecher des Bundesverteidigungsministeriums. Und da hört man schon, er ist guter Dinge, aber es gibt etliche Sachen, die weiß er heute einfach noch nicht. Und so ehrlich ist er auch, das zuzugeben.
Aber es gibt natürlich schon ein paar Dinge, die man vorher wusste. Zum Beispiel, dass die F-35 eine entsprechende Startbahnlänge braucht oder auch eine rechtliche Zulassung. Das alles kann ja dann also kaum eine Überraschung gewesen sein, denn dass es die F-35 werden sollte, das stand schon früh fest. Dann stellt sich natürlich schon die Frage, wer hat was verbummelt?
Naja, die Presse hat schon kritisch nachgefragt in der Regierungs-PK, die jetzt momentan noch läuft. Diese O-Töne von gerade eben, die sind wenige Minuten erst frisch. Und die Frage stellt sich tatsächlich, ob das nicht alles schon hätte früher passieren können. Denn die Zeitenwende-Rede von Olaf Scholz, vom Bundeskanzler, die ist ja Ende Februar gewesen. Jetzt ist das Jahr fast zu Ende. Da fragen sich viele, Mensch, das war doch klar, dass es diese Jets sein sollen. Hätte man das nicht schneller bahnen können? Denn wie ja richtig angemerkt wurde, braucht alles Vorlauf, hat alles auch eine Ausschreibung erstmal zur Pflicht. Und bevor zahlungswirksam bestellt werden kann, vergehen einfach Monate. Meinem Eindruck nach ist es zwar eine reguläre Bestellung, aber so richtig zügig kam sie nicht über die Rampe.
Wie viel davon fällt Verteidigungsministerin Lamprecht auf die Füße?
Aus meiner Sicht einiges, denn sie hat vergangene Woche einen Brandbrief an den Bundesfinanzminister Lindner geschrieben, in dem sie extra Geld für Munition beantragen hätte wollen, beziehungsweise es erstmal nachgefragt hat. Daraufhin hat Lindner im SWR-Interview der Woche, Ende vergangener Woche, gesagt, dieses Geld ist schon da im Haushaltstitel 14 des Bundesverteidigungsministeriums. Das ist natürlich peinlich, wenn eine Ministerin ihren eigenen Haushalt nicht so richtig überblickt. Mhm. Und die Industrie, namentlich die Rheinmetall aus Düsseldorf, hat auch gesagt, tja, bei uns ist keine Bestellung eingegangen, deswegen ist es nicht das Problem. Geld wäre da, aber die Bestellungen kommen offenbar nicht über die Rampe. An der Stelle ist erneut der Südwesten im Gespräch, denn das Beschaffungsamt, wie wir alle wissen, sitzt ja in Koblenz. Da frage ich mich auch von Berlin aus, tja, wer hat da geschlafen?
Es stockt beim geplanten Kauf der F-35 Kampfjets aus den USA. Live aus Berlin waren das Informationen von Berlin-Korrespondent Alfred Schmidt. Vielen Dank.
Danke auch.
8 Sanktionspakete hat die Europäische Union seit dem Überfall Russlands auf die Ukraine gegen Moskau verhängt. Ein 9. sei in Arbeit, so die EU-Kommission Ende November. Unterdessen werden mit dem heutigen Tag die bereits verhängten Strafmaßnahmen gegen Russland nochmal nachgeschärft. Jetzt geht es ums Öl. Ein, wenn auch etwas löchriges Embargo gegen russisches Öl aus Pipelines besteht ja schon länger. Und nun gilt es also auch für Öl, das per Schiff kommt. Und das macht dann doch immerhin 2/3 der russischen Exporte nach Europa aus. Außerdem haben die Europäische Union und die G7-Staaten am Wochenende zusätzlich noch einen Ölpreisdeckel vereinbart. $60 pro Barrel will man Moskau zahlen, mehr nicht. Fragt sich nur, wie stark trifft das alles Russland wirklich? Europakorrespondent Holger Beckmann berichtet.
Von nun an also darf kein Öl aus Russland mehr per Schiff in EU-Häfen angelandet werden. Dafür, dass es auch nicht mehr auf europäischen Schiffen, etwa solchen aus Griechenland oder aus Zypern, transportiert wird, soll der international vereinbarte Höchstpreis sorgen. Er liegt bei $60 pro Barrel und verbietet zugleich Schiffsversicherung oder Transport, wenn mehr für das Öl verlangt wird. Und mehr werden die EU und die G7 zusammen mit Australien Russland nun nicht mehr bezahlen. Embargo und Deckel sollen Russlands Wirtschaft erneut hart treffen. Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat sich davon auch bereits überzeugt gezeigt und sie hat auch gesagt, der Deckel werde den Ölpreis insgesamt stabilisieren. Schließlich sei ja jetzt ein Maximum festgelegt. Davon profitierten auch die Schwellenländer, da sie Öl günstiger einkaufen könnten. International hatte es Befürchtungen gegeben, dass es durch das EU-Ölembargo gegen Russland Preissteigerungen geben könnte, weil das Ölangebot knapper wird. Gänzlich unmöglich sei das aber auch jetzt nicht mit dem Preisdeckel.
Dann hängt es von der Reaktion von Russland ab,
sagt Jeromin Zettelmeier, Chef des ökonomischen Thinktanks Bruegel in Brüssel.
Wenn Russland kontert mit einer Reduktion des Angebotes, dann würde es ebenfalls zu Preiserhöhungen kommen. Ansonsten würden die Preise gleich bleiben oder könnten sogar sinken.
Bis jetzt weiß allerdings niemand, wie Russland tatsächlich reagieren wird. Bisher heißt es aus dem Kreml, man werde diesen Schritt nicht akzeptieren. Bei der OPEC geht man allerdings offenbar nicht davon aus, dass es demnächst weniger russisches Öl auf dem Weltmarkt geben wird. Richtig ist, der Staat und das System Putin sind von den Einnahmen aus dem Ölgeschäft abhängig, auch für die Finanzierung des Krieges gegen die Ukraine. Und Tatsache ist auch, noch im Oktober hat die EU der Internationalen Energieagentur zufolge jeden Tag 1,5 Millionen Barrel Rohöl importiert aus Russland. Wenn solche Mengen künftig ausfallen, wird das den Druck auf die Preise nach oben möglicherweise erhöhen. Aber nur dann, wenn Russland seine Erdölproduktion wirklich zurückschraubt, das Angebot auf dem Weltmarkt schrumpft. Bei einem Preisdeckel von $60 sei das aber nicht zu befürchten, heißt es, weil dieser Preis in etwa dem entspricht, zu dem russisches Öl derzeit auch real gehandelt wird. Vergangene Woche lag er im Schnitt bei $65, was zur Frage führt, ob dieses Ölembargo und dieser Preisdeckel Russland wirklich schaden. Nein, das hätte nur mit einem niedrigeren Deckel erreicht werden können, meint der Ökonom Zettelmeier. So haben es auch Polen, die baltischen Staaten und die Ukraine selbst gesehen.
Wenn er bei 35 landet, würde es Russland erheblich schaden.
Aber nun ist der Preisdeckel bei $60 gelandet und ob er da bleibt, ist keineswegs sicher. Bei den G7 und in Brüssel heißt es, man werde nun die Entwicklung sehr genau beobachten, um gegebenenfalls nachzujustieren. Denn rasant steigende Ölpreise kann zumindest die Wirtschaft global derzeit kaum gebrauchen.
Holger Beckmann berichtete aus Brüssel. Hunderte Tote, Tausende Verhaftete und trotzdem ebben die Proteste im Iran nicht ab. Offenbar scheint es den Mullahs selbst mit erheblicher staatlicher Gewalt, und zwar auch physischer Gewalt, nicht zu gelingen, den Zorn des Volkes zu ersticken. Im Gegenteil, für heute haben Aktivisten zu einem dreitägigen Generalstreik aufgerufen. Ziel, das System, das wirtschaftlich ohnehin schon erhebliche Schlagseite hat, an seiner vielleicht empfindlichsten Stelle zu treffen. Unterdessen gibt es ein bemerkenswertes, noch muss man sagen, Gerücht. Die berüchtigte Sittenpolizei soll angeblich aufgelöst worden sein. Das ist die Truppe, deren Vorgehen gegen die junge Kurdin Mahsa Amini die Proteste im September ausgelöst hatte. Uwe Lüb, ARD-Korrespondent für den Iran. Was wissen Sie denn über die angebliche Auflösung der Sittenpolizei?
Also wir wissen vor allem, dass wir nicht genau wissen, ob die aufgelöst wurde oder nicht. Es gibt Äußerungen von Generalstaatsanwalt Montazeri und die wurden so interpretiert zumindest, dass die Sittenpolizei aufgelöst wurde. Aber es gibt auch sehr viele andere Stimmen, unter anderem von US-amerikanischen Thinktanks, die sich auf iranische Medien berufen, die sehr engmaschig die Lage im Iran beobachten und die sagen, es ist ein riesengroßes Missverständnis westlicher Medien. Und wir hören auch selber aus dem Iran von Aktivistinnen, von Journalisten. Erstens glauben wir es nicht und zweitens, wenn, ist es eigentlich eine Farce, weil der Dreh- und Angelpunkt ist der Kopftuchzwang für Frauen in der Öffentlichkeit und nicht, ob die Sittenpolizei nun weiter massiv durchgreift oder nicht. Richtig ist, in der letzten Zeit war sie zurückhaltend, kaum mehr im Bild der Städte zu sehen. Aber das heißt noch lange nicht, dass sie wirklich aufgelöst ist. Möglicherweise wird sie schlicht umorganisiert.
Jetzt soll sich ein Untersuchungsausschuss mit den Protesten befassen und auch deren Ursachen. Allerdings soll dieser Untersuchungsausschuss komplett ohne Kritiker stattfinden, also nur bestehend aus Vertretern der staatlichen Stellen. Ist das ein Signal der Schwäche oder auch des Entgegenkommens? Ist das eine Beruhigungspille?
Ich weiß nicht, ob das tatsächlich beruhigend wirken kann, weil wir hören aus dem Iran eher Empörung darüber, dass Systemkritikerinnen, Vertreter der Protestierenden und Demonstrierenden nicht dabei sein sollen. Und das ist natürlich auch eine gewissermaßen Farce, wenn diejenigen, die auf die Straße gehen, überhaupt nicht gehört werden. Also ich denke, das bringt relativ wenig, wenn überhaupt, ist es wiederum ein Ablenkungsmanöver nach meinem Eindruck von den jetzt anstehenden 9 Protesten ab heute bis Mittwoch. Das halte ich ehrlich gesagt für die wahrscheinlichste Variante. Auf der anderen Seite zeigt es natürlich schon, das Regime steht unter Druck und ich glaube, dass es viele Indizien und Hinweise inzwischen gibt, dass dieser Druck das Regime zunehmend nervös macht. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite innerhalb des Regimes ist man sich auch nicht ganz grün. Da gibt es durchaus ja auch Machtkämpfe innerhalb der Führung des Iran.
Stichwort Empörung, Sie haben es angesprochen. Von heute an soll ein dreitägiger landesweiter Generalstreik den Iran lahmlegen. Gibt es schon erste Informationen über die Beteiligung? Ziehen die Menschen mit?
Nein, wir haben noch keine Informationen aus dem Land selber, wie weit wirklich diesem Aufruf Folge geleistet wird und die Menschen streiken. Es gibt allerdings auch, das muss man dazu sagen, verschiedene Aufrufe. Dahinter steckt ja jeweils diese, ich nenne sie Graswurzelbewegung, die Jugendlichen der Nachbarschaft. Und davon gibt es ungefähr 30 Gruppen landesweit, die zu unterschiedlichen Aktionen aufgerufen haben. Das reicht von Demonstrationen über Streik bis hin zu gewalttätigen Aktionen ganz gezielt gegen Einsatzkräfte des Regimes. Und in Teheran beispielsweise sagt diese Gruppe, wenn ihr streikt, Leute, dann aber bitte nur einen Tag, weil streiken heißt, dass die Straßen leer sind und die Einsatzkräfte des Regimes ein sehr viel leichteres Spiel, sehr viel bessere Möglichkeiten haben, Demonstrationen und Proteste zu unterbinden.
Und wen trifft dieser Generalstreik und wie hart?
Ich denke, es ist sehr schwer vorherzusagen, wen genau dieser Streik trifft. Im Zweifel erstmal die Menschen, die vielleicht was einkaufen wollen und dann nicht können. Ob nun wirklich durch einen, sollte es soweit kommen, dreitägigen Streik tatsächlich die Wirtschaft des Iran empfindlich getroffen werden kann, das glaube ich ehrlich gesagt nicht, weil ja die Wirtschaft des Landes schon lange sehr stark leidet, vor allem unter Sanktionen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass, sollte es sogar dazu kommen, ein dreitägiger Generalstreik im Land die Regierung am Ende das Regime in die Knie zwingt.
Informationen zur aktuellen Lage im Iran waren das von unserem Korrespondenten Uwe Lüb. Im ehemaligen Hauptquartier der NATO in Brüssel hat heute der größte Terrorprozess, der größte Prozess überhaupt der belgischen Rechtsgeschichte begonnen. Fast 1000 Nebenkläger, Opfer und Angehörige sind zugelassen. Wenn die belgische Justiz von heute an die Terroranschläge auf den Brüsseler Flughafen und die Metro vom März 2016 aufarbeitet. 35 Menschen starben damals, darunter 3 Attentäter. Hunderte wurden teils schwer verletzt. Heute sind 10 Personen angeklagt, 9 davon anwesend. Die Anklage geht davon aus, dass sie an der Planung der Anschläge beteiligt waren. Und zwar nicht nur an denen von Brüssel, sondern auch an der Anschlagsserie von Paris ein halbes Jahr zuvor mit 130 Toten. So steht unter anderem der Hauptverdächtige des Pariser Prozesses, Salah Abdeslam, heute auch in Brüssel vor Gericht. Damit richtet sich der Blick heute auch noch einmal auf den Brüsseler Stadtteil Molenbeek, denn einige Attentäter stammen von dort, darunter Abdeslam selbst. Molenbeek wurde von manchen Medien schon als Brutstätte des Terrors bezeichnet. Unser Reporter Emal Latif hat sich im Molenbeek des Jahres 2022 umgesehen.
Der Name Molenbeek ging um die Welt. Europas meistgesuchter Terrorist Salah Abdeslam ist hier aufgewachsen und wurde hier verhaftet. Bei der Anschlagsserie in Paris sind 130 Menschen ums Leben gekommen. Wenige Monate danach starben bei Terroranschlägen in Brüssel 32 Menschen. Hunderte wurden verletzt. Der Imam Jamal Habashish, Mitte 60 mit 7-Tage-Bart, stammt aus Marokko. Er sieht sich als Molenbeeker, lebt hier schon seit 40 Jahren, ist hier verwurzelt. Habashish spricht von barbarischen Attentaten, schlimm für alle, ob muslimisch oder nicht. Er hofft, dass der große Strafprozess gegen die Täter offene Fragen beantwortet.
Nous, on veut la vérité.
Wir wollen die Wahrheit. Warum verlassen junge Menschen Belgien, um nach Syrien in den Krieg zu ziehen? Die Muslime wollen eine Antwort darauf, so wie alle belgischen Bürger. Wie können Kinder, die in unseren Schulen aufgewachsen sind, den Koran bei uns gelernt haben, sich so radikalisieren und irgendwann Räuber, Drogendealer oder Terroristen werden?
Habashish sagt, er sei im engen Austausch mit der Politik. Er fordert, dass junge belgische Muslime die gleichen Chancen haben wie alle. Zum Beispiel um Arbeit zu finden, eine Wohnung oder einfach in der Gesellschaft anzukommen. Besonders nach den Attentaten hätten Vorurteile, Rassismus und Islamfeindlichkeit zugenommen. Immerhin sieht Habashish auch positive Veränderungen. Die belgische Politik sei sich ihrer Verantwortung bewusst. Das sieht Yassir Tetloui anders. Ich treffe den Schüler mit marokkanischen Wurzeln auf der Straße in Molenbeek. Der 20-Jährige ist enttäuscht von den Medien und fühlt sich von der Regierung alleingelassen.
Wenn man aus Molenbeek kommt und einen arabisch oder muslimisch klingenden Namen hat und zum Beispiel nicht Mathieu heißt, dann spürt man die Probleme leider.
An Molenbeek klebe das Image einer Terroristenstadt. Yassir nervt das sehr.
Molenbeek ist kein Terroristenviertel. Es ist ein offener, multikultureller Stadtteil mit hilfsbereiten und respektvollen Menschen von überall. Und wenn ich Ihnen einen Rat geben darf, hören Sie nicht darauf, was die Zeitungen schreiben, sondern kommen Sie hierher. Sie sind herzlich willkommen und werden den Unterschied sehen.
Gegen das negative Image ankämpfen will auch Iman Al-Rifari. Die 22-jährige Studentin mit marokkanischen Wurzeln spielt selbst Fußball und trainiert eine U13-Mädchenfußballmannschaft mitten in
Molenbeek. Die Leute, die ein schlechtes Bild von Molenbeek haben, sind die, die nicht herkommen. Sie glauben, dass muslimische Mädchen nur zu Hause sind, voll verschleiert und nur in der Küche gehalten werden. Aber hier sehen sie so viele muslimische Mädchen. Wir tragen dazu bei, das Image von Molenbeek Weg zu ändern, weil wir Titel und Preise gewinnen und in den Medien präsent sind.
Iman hofft auf eine neue Generation, die selbstbewusster ist, die sein kann, was sie möchte, egal was andere davon denken.
Bundespräsident Steinmeier hat 15 Bundesbürgerinnen und Bürgern den Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland verliehen. Der Tag dafür war nicht zufällig gewählt, denn heute ist der Tag des Ehrenamts. Und alle Ausgezeichneten, unter ihnen auch der Schlagersänger Frank Zander, engagieren sich teilweise seit Jahren und Jahrzehnten im sozialen Bereich. Sie erhalten die Auszeichnung in gewisser Weise auch stellvertretend. Denn natürlich gibt es in Deutschland aber tausende Ehrenamtliche. Zum Glück. Noch. Denn Sozialverbände oder Einrichtungen stellen fest, dass die Freiwilligen insgesamt weniger werden. Etwa, wenn man sich die Zahl der Bewerbungen für ein FSJ ansieht, ein freiwilliges soziales Jahr. Johannes Köhler hat recherchiert.
Wo sind die Lebensmittelfarben?
Buntes Treiben und mittendrin Stella. Mit Kindern basteln ist ihre liebste Aufgabe im FSJ. Das macht die 19-Jährige seit September im sogenannten Haus 49, einem Stadtteilzentrum, das die Bewohnerinnen und Bewohner im Stuttgarter Norden in sozialen Fragen unterstützt. Für Stella ist das FSJ ein Glücksfall, um von der Schulbank nicht direkt in den Hörsaal gehen zu müssen.
Ich wollte zwischen Arbeit und Schule vielleicht noch irgendwas dazwischen, in between mitbekommen, um einfach vielleicht auch Sachen noch aufzuholen, die ich im Schulalltag nicht mitbekommen habe, die ich nicht erfahren durfte. Und eine Mischung ist aus, klar, du arbeitest, du lernst mal irgendwie arbeiten zu gehen, wie es die Mama oder Papa macht und auch was dahinter steckt.
Ihr FSJ besteht zur einen Hälfte aus pädagogischen und zur anderen aus hauswirtschaftlichen Aufgaben. Für ihre Fulltime-Tätigkeit bekommt sie 420 Euro, nicht mehr als ein Taschengeld. Stellas Eltern zahlen ihre Miete in Stuttgart. Dieses Glück hat nicht jede FSJ-Interessierte. Die geringe Bezahlung wirke abschreckend, sagt Sabine Jung. Sie ist in der Diakonie Pfalz für Freiwilligendienste zuständig. Die Zahl der FSJler, sagt sie, sei dort um 10% zurückgegangen. Als Gründe vermutet sie die Konkurrenz von Industrie und Handwerk, die die Jugendlichen immer intensiver umwerben. Außerdem:
Wir haben das Gefühl, dass Jugendliche stärker Zukunftsängste entwickeln. Das heißt, sie wollen sich selber auch finanziell absichern und schnell mit einer Ausbildung oder einem Studium beginnen und nehmen sich diese Zeit für sich, für andere eben nicht mehr so oft.
Sabine Jung fordert von der Politik mehr Wertschätzung für Freiwilligendienste, damit wieder mehr Jugendliche den Weg in den Freiwilligendienst finden.
Okay, ich hab heißes Wasser reingemacht.
In Stuttgart spürt FSJlerin Stella die Wertschätzung für ihre Arbeit im Team. Und so steht auch ihr Entschluss für die Zeit nach dem FSJ schon fest.
Ich möchte auf jeden Fall soziale Arbeit studieren. Also mich hat es schon mitgenommen. Es war ja am Anfang schon klar, dass ich eigentlich in die soziale Richtung gehe. Es war irgendwo auch nochmal eine Bestätigung, das FSJ zu machen. Um vielleicht auch nochmal die Bereiche mir expliziter anzugucken, ein bisschen genaueres mitzubekommen. Aber in die Richtung soll es gehen.
Immer wieder wird im Einzelhandel darüber diskutiert, ob verkürzte Öffnungszeiten beim Energiesparen helfen könnten. Jetzt hat sich Thomas Scherer, der Hauptgeschäftsführer des Handelsverbandes Rheinland-Pfalz, öffentlich zum Thema geäußert. In seinem Gebiet würden viele Händler über kürzere Öffnungszeiten nachdenken. In einer Umfrage des Verbands gab ein Drittel der Händler an, ihre Geschäfte schon jetzt früher zu schließen. Katja Jansen aus der SWR Wirtschaftsredaktion, ist das ein bundesweiter Trend? Laden zu zum Energiesparen?
Es ist vielleicht eher eine lokale Momentaufnahme. Bislang gibt es zu dem Thema einfach keine flächendeckenden Zahlen. Die Umfrage aus Rheinland-Pfalz, die betrifft auch nicht das komplette Bundesland, sondern einen Bereich, das Mittelrheintal. Da sind die Zahlen schon eindrücklich. Etliche Betriebe beschneiden in der Früh oder am Abend die Öffnungszeiten. Immerhin fast 20% haben gesagt, ja, sie denken über einen weiteren Schließtag nach. Aber zum Vergleich, der Handelsverband Baden-Württemberg sagt, bei ihnen ist das gerade kein Thema. Also so einen richtig manifestierten Trend sehe ich da nicht.
Wobei mit Aldi Nord doch auch ein großer Marktakteur auf verkürzte Öffnungszeiten setzt.
Ja, das stimmt. Aldi Nord schließt seit November einen Großteil der Filialen früher. Bei rund 70% der Läden geht jetzt um 20 Uhr die Tür zu. Das sind je nach Geschäft 1 bis 2 Stunden weniger. Ausgenommen sind Filialen, für die längere Öffnungszeiten vertraglich vorgeschrieben sind, zum Beispiel in Einkaufszentren oder auch Discounter, die gerade nach 20 Uhr viele Kunden hatten. Das Ganze gilt jetzt aber erstmal für diesen Winter.
Ob und wie stark früheres Schließen beim Energiesparen hilft, darüber gehen ja die Meinungen doch ziemlich weit auseinander. Warum eigentlich?
Ja, weil wirklich die Frage ist, wie viel Sparpotenzial steckt in den Öffnungszeiten. Die Rewe-Gruppe sagt zum Beispiel, die Energieeinsparungen wären marginal, lohnt sich nicht. Aldi Nord kommt zum gegenteiligen Schluss. Bei Lebensmittelhändlern ist die Kühlung der größte Energiekostenfaktor. Gekühlt werden muss immer, auch wenn der Laden zu hat. Ich glaube, ein bisschen Potenzial gibt es aber schon. Allein dadurch, dass nach Ladenschluss eben nicht ständig die Kühltruhen geöffnet werden, dass das Tor vom Kühllager nicht andauernd aufgeht. Bei Bekleidungsgeschäften, da geht es dann eher um Heizkosten. Da muss es so warm sein, dass man auch was anprobieren will. Wenn man eine Heizung hat, die schnell und energieeffizient hoch und runter regeln kann, dann sparen verkürzte Öffnungszeiten hier schon Energie. Aber am Ende ist es relativ individuell und ich glaube, viele Ladenschließungen im Moment hängen dann doch eher mit dem Personalmangel zusammen. Das hören wir nämlich von wirklich vielen Handelsverbänden. Das ist neben der Energiekrise also das zweite große Thema, zu wenig Mitarbeiter.
An der Börse haben die Ölpreise heute leicht zugelegt. Wie läuft denn der Wochenstart beim DAX?
Zurückhaltend. Heute ist Pausenstimmung. Da konnten auch positive Signale aus China nicht helfen. Der DAX im Minus mit 0,5% bei 14.460 Punkten.
Aktuelle Wirtschafts- und Börseninformationen von Katar Jansen aus der SWR Wirtschaftsredaktion. SWR Aktuell.